Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Liebe Benita, die Welt dreht sich, Deutschland hat gewählt, wir haben PIP immer im Blick, unser Populismus in der Praxis. Das ist unsere Schärfung mehr und mehr. Und es ist im letzten Monat kein einziges Land von dieser Weltkarte verschwunden. So auch Großbritannien nicht. Also ich sage nur, ganz große Dinge sind nicht passiert, aber dennoch.
Na, auch Kanada gibt es noch.
Ja, Kanada gibt es auch. Grönland ist ja nicht eisfrei.
Noch nicht, nee.
Und,
aber bald zollfrei vielleicht.
Vielleicht. Aber wir haben das alles im Blick. Das ist das Tolle. Vom Großen bis zum Kleinen und sitzen hier und werden euch informieren. Benita, was ist das Wichtigste, auf was wir gucken müssen am Start jetzt, diese Ausgabe?
Diese Ausgabe? Ja, ich glaube, wir machen unseren Populismus in der Praxis Blick über den britischen Tellerrand etwas hinaus.
Oh ja.
Wir sind ja jetzt hier am Tag, was, 2 nach der Bundestagswahl.
Mhm. Genau, veröffentlichen werden wir wahrscheinlich 2-3 Tage später, ja, aber dann setzt sich der Staub.
Wir nehmen heute auf und ich weiß nicht, die Republik ächzt und stöhnt vielleicht noch so ein bisschen.
Bei uns ist der Drucker im Hintergrund, das darf auch sein.
Der ächzt und stöhnt auch ein bisschen.
Das ist der Live-Ticker, wir kriegen ja ständig von
der
den Agenturen
die Wahlplakate. Das ist übrigens ein tolles Thema, Wählen im Ausland, das würde ich dich gerne nachher noch fragen.
Ah, ja.
Der druckt nämlich hier nach.
Ja, Wählen im Ausland, ja, das können wir.
Ob, ist nämlich kein uninteressantes Thema.
Das stimmt. Ja, also jedenfalls ja. Deutschland hat gewählt, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist und wir können uns, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen, dass die AfD so also einfach ihren World Share verdoppelt hat. Und dass im Osten zum Teil die bei knapp 50% stehen, was wirklich nicht erfreulich ist. Und jetzt habe ich noch mal gestern nachgeschaut, sie haben 1,8 Millionen Nichtwähler anscheinend.
Mobilisiert,
genau. Ja. Gab es da schon direkte Reaktionen aus England zum Beispiel von Herrn Farage?
Herr Farage ist ja gar nicht in England, weil der hat viel Wichtigeres zu tun. Sprechen wir gleich. Aber es gab auf jeden Fall Reaktionen aus England, weil die Engländer oder Großbritannien grundsätzlich interessiert man sich wenig für kontinentaleuropäische Politik. Das ist immer so auf der, also in England sowieso, wenn man die, bei uns ist ja meistens so, du hast die, wenn man noch eine Zeitung liest, vorne ist die Vorderseite, dann gibt's irgendwie Kommentar und dann gibt's so Weltsachen und dann kommt so Lokales. In England ist immer, war schon auch, seit ich mich erinnern kann, in den Zeitungen zumindest so, auch auf den Websites auch eigentlich so, du blätterst ewig und dann irgendwie auf Seite 12 oder so kommt dann Welt. Und unter Welt ist auch Europa verpackt, also meistens viel größer dann Australien oder sonst was und dann kommt da noch irgendwie Zeug aus vom Kontinent. Mhm. Und so ist auch die Aufmerksamkeit für europäische Politbelange. Die deutsche Wahl hat schon Aufmerksamkeit erregt, weil man natürlich auch jetzt in Europa, man merkt schon, Europa ist irgendwie an einem besonderen Ort oder an einem Scheidepunkt vielleicht oder einem wahnsinnig wichtigen Punkt in seiner Geschichte. Aber man hat jetzt doch dann mehr Interesse als sonst gehabt, weil die AfD so stark war oder ist.
Und übrigens aber nicht, also an die 50 nicht, sondern eher so an die 40 im Osten. Also das Höchste war 38%.
Nee, ich glaube, es gab Wahlkreise, Sachsen,
in Thüringen,
wo die 47%
Wahlkreise schon,
Wahlkreise.
In verschiedenen Wahlkreisen.
Ja, muss man zur Kenntnis nehmen.
Aber nein, aber das hat in England und wie auch sonst, glaube ich, in Europa doch Aufmerksamkeit erregt, weil das mögen sie dann auch nicht so gern. Ich meine, sie dürfen zwar selber Rechtspopulisten haben, aber die Deutschen, die Erfinder, die dürfen das gar nicht. Das ist ihnen irgendwie Unrecht. Hm. Und natürlich ist es auch, ist es gut, es liest sich gut oder es macht halt, wie immer, schlechte Nachrichten sind Nachrichten, ja, gute Nachrichten sind keine. Aber das hat etwas Aufmerksamkeit erregt. Und gestern in der Times zum Beispiel, auf der Times-Website, da ist es nämlich auch meistens so, also unten kommt dann irgendwie Welt. Da kam Alice Weidel als mit Bild und Germany's Far Right und historische Gains und so. Und als nächstes kam dann, wie eigentlich jeden Tag irgendwas über die Nazi-Zeit kommt, Surviving London during the Blitz und Beer, Banter and something. Also da haben sie dann immer noch so eine kleine Zweite Weltkriegs-Nostalgie-Ecke.
Ja, ja.
Immer, aber gestern
Aber Sie stellen es immer in direkten Zusammenhang.
Gestern haben Sie es im direkten Zusammenhang gestellt, also sozusagen. Naja.
Gut, aber wir können uns ja dann vielleicht auch schon mal auf den Dexit
einstellen
oder vorbereiten.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, ob die unsere sogenannten Volksparteien, ob die irgendwie den Schuss gehört haben. Ich fand, dass die Rede von Merz oder was er dann gesagt hat Richtung Europa doch fast also sehr stark war und erstaunlich für ihn an sich. Ich weiß nicht, vorher hätte ich gedacht, da traut er sich gar nicht so, weil er ja jetzt im Wahlkampf der AfD immer hinterhergehechelt ist mit seinen Themen. Ja, fatalerweise.
Sehr zu deren Freude, ja.
Sehr zu deren Freude und fatalerweise. Und verstehe ich auch dann immer nicht so ganz, dass die Parteien eben dann, anders als wir, nicht über ihren nationalen Tellerrand schauen, weil man kann ja nach England gucken und sich überlegen, was ist eigentlich mit den Tories passiert, die Herrn Farage die ganze Zeit nach der Schnauze geredet haben und versucht haben, die extremen Themen zu besetzen. Und mit Brexit dann auch noch extrem durchzusetzen. Und trotzdem sind sie jetzt im Moment komplett irrelevant. Hm. Eine im Moment irrelevante Partei. Und wer da sozusagen der Oppositionsschreiführer ist, ist Herr Farage, obwohl er nur 5 Abgeordnete hat.
Aber wollte der nicht noch viel, viel mehr hinter sich vereinen, dass er da irgendwie...
Will er sicher. Und die sind in den...
Vor allen Dingen in Europa?
Bei den Umfragen ist die Reformpartei vor den Tories und zum Teil jetzt vor Labour, also... Das sagt jetzt nicht so viel, aber...
Also gibt es da auch so eine Sonntagsfrage oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, eine Sonntagsfrage gibt es nicht. Also zumindest fällt mir das jetzt nicht so ein.
Also wird jetzt nicht jede Woche irgendwie diese Sonntagsfrage...
Ich glaube nicht, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es werden schon regelmäßig natürlich Umfragen gemacht.
Und da wäre es also jetzt, wenn jetzt Wahl in UK wäre Reform...
war vor ein paar Wochen, zumindest lag Reform vorne.
Mhm. Auch ein interessanter Turn, weil so lange ist die Labour-Regierung ja noch nicht im Amt.
Nein, die Labour-Regierung macht wahnsinnig viel falsch, meiner Meinung nach, ja, weil sie, nicht nur meiner Meinung nach, aber sie benimmt sich nicht wie eine Labour-Regierung, sondern sie benimmt sich an sich wie eine sanfte Tory-Regierung und das ist einfach ungünstig, weil auch Labour rennt ja vor Reform davon und vor den Themen, die besetzen und auch Labour, also traut sich eben nicht, den Elefant im Raum zu benennen, nämlich den Brexit und dass der, wie schlecht er ist und wie schlecht für die Wirtschaft. Und wenn sie Wachstum wollen, können sie eben nicht weiter aus Europa so weit draußen sein. Das haben wir jetzt schon 100-mal gesagt. Sie reden immer davon, ja, wir wollen nah und lieb, aber das bringt wenig.
Ja.
Jetzt nach Vance, nach der Rede, die J.D. Vance in München gehalten hat, war auch in Großbritannien doch ein Aufmerken und Keir Starmer hat sich dann noch mal deutlicher positioniert, sozusagen, ja, nein, also auf jeden Fall, Großbritannien ist mit Europa, weil wo stehst du denn als isoliertes Großbritannien, wenn Amerika so ist, wie es gerade ist? Mhm. Und naja, Russland ist, wie Russland ist und die Europäer oder die EU ist zumindest noch ja ein Gebilde.
Ja, ja.
Aber du bist als Großbritannien allein, dann waren schon wieder die Leute, die sagen, ja, das ist ja ganz toll, weil Keir Starmer, also wir Briten, wir sind sozusagen das Bindeglied und wir haben ja die Special Relationship mit USA und mit uns, wir können da vielleicht irgendwie noch uns gut positionieren und Trump hat ja auch erstmal Großbritannien nicht erwähnt, als er irgendwelche Strafzölle erwähnte.
Mhm.
Also ich glaube, das ist absolute Augenwischerei.
Aber wenn wir diesen Teller natürlich als Bild nehmen, dann haben wir zumindest den ja immer mit Großbritannien und der Tellerrand sind die Außengrenzen Europas. Dass wir das also so als so ein Teller mit so verschiedenen Aufteilungen, wo man früher so die Fondue-Soßen reingetan hat und Kantinenteller. Und trotzdem kann aber alles ineinander fließen, wenn man den nämlich ein bisschen neigt und die Soße fließt. Also vielleicht aber als schönes Essen und als schönes Bild, das wollen wir ja nicht verlieren. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Fändet ihr es denn gut, wenn jetzt nicht nur wie gerade Wahlkampf und jetzt mit der Wahl in Deutschland abgeschlossen, so alle halbe Jahr mal die Politiker sich in so großen Runden äußern müssten zum aktuellen Stand ihrer Politik und nicht jetzt 3-4 Jahre in Tauchstationen gehen, um dann wieder in den Wahlkampf?
Also, nein, das ist aber nicht der Fall. Also das haben wir ja hier regelmäßig. Gibt's ja die
einzelne, ja gut, ja, die Debatten gibt es ja.
Das wird schon regelmäßig debattiert.
Ich glaube auch, genug. Die Bundestagsdebatten
auf Phoenix anschauen.
Und wann wird es das erste Treffen zwischen Merz und Starmer geben?
Ja, das weiß ich nicht. Jetzt fährt ja der gute Starmer erstmal nach Washington. Jetzt hat er, glaube ich, schon ein bisschen.
Kann er denn da jetzt die Performance von Macron noch toppen?
Der war auch gerade da.
Ich glaube, die kann er nicht mehr toppen. Also auch hier über unseren Tellerrand rausschauen nach Frankreich. Frankreich hat ja nach der Vance-Rede wirklich eine Führungsrolle eingenommen in Europa, die Scholz ja also einfach vakant gelassen hat. In seiner ganzen Kanzlerschaft hat er das Verhältnis zu Frankreich sträflich.
Der war mit Macron auch nicht so, wo die ungefähr gleich groß sind,
ja,
aber die waren
aber
nicht so
sträflich nicht so vernachlässigt. Mm-mm. Auch Merkel hat sträflich vernachlässigt, aber eher, also in den letzten Zeit finde ich besonders sträflich. Und dann waren wir hier natürlich in der Vorwahlzeit und so. Mm. Und Macron hat sich wirklich aufgeschwungen, natürlich sicher auch, hat er sicher sich sehr gerne aufgeschwungen zum Vorredner europäischen Geistes. Und wir stehen sozusagen, wenn Amerika abdriftet, dann stehen wir trotzdem für die Ukraine und wir unterstützen die Ukraine und wir unterstützen die liberale Demokratie. Keir Starmer wiederum, der sich eben dann nicht sozusagen auf Europa da beziehen konnte so stark, hat gleich gesagt, also die Briten sind auf jeden Fall bereit, Truppen in die Ukraine zu senden, auch wenn es Peacekeeping Troops wären, falls es zu einem zum Waffenstillstand oder sowas käme. Und das ist ja auch interessant, weil da sind die Engländer total unerschrocken. Also wenn es irgendwie ums Militär geht und dann da kann Starmer ohne Angst zu haben große Postulate aussprechen. Da wird
ihm nicht, die immer mit.
Da wird die Presse ihm nicht dafür, weiß nicht, irgendwie verhackstücken. Aber das zu sagen, ja okay, wir jetzt so wie die Situation ist, wir müssen zum Beispiel, wir müssen einfach der Europäischen Union wieder beitreten oder wir müssen darauf hinarbeiten. Das würde er sich nie trauen und dafür würde er wahrscheinlich auch gekreuzigt. Ja.
Aber eben ja nicht von einer Mehrheit.
Was meinst du nicht
also von einer? Also gekreuzigt würde er von Farage und Konsorten,
ja,
aber nicht unbedingt
das. Aber auch von der Murdoch-Presse.
Ja, ja, klar.
Und diese Menschen und vor allem von den russischen Trollbots, die, ich meine, wir reden ja immer, wie ich auch vorher gerade von der Zeitung redete, wir wissen ja überhaupt nicht, was die Leute alles online für einen Blödsinn sehen oder für Propaganda sehen oder für.
Doch, da muss man inzwischen ja auch nur eigentlich ein ursprünglich harmloses Businessportal wie LinkedIn sich anschauen.
Ist auch schon voll.
Auch da sind teilweise Leute unter Klarnamen, wo ich manchmal denke, das sind wahrscheinlich auch Fake-Accounts, Bots, also auch irgendwelche Leute, die sich da als Professoren oder sowas ausgeben und unglaublichst unakademische Dinge davon sich geben, schon sehr merkwürdig. Mhm. Aber so ist es halt.
Ja. So ist es. Und auch die AfD natürlich hier, die das ja anscheinend, also das, den digitalen Raum also extrem bespielt, vor allem auf TikTok und so. Mhm. Ich glaube, da.
Weil es ein Gegengewicht gibt, weil die Linke ja auch einen Top-Social Media-Wahlkampf gemacht hat. Zumindest sind es sicherlich 1, 2, 3%.
Ja, aber da sieht man mal, also.
Das sieht man halt, wie es funktioniert. Die Linke war vor nicht allzu langer Zeit, vor noch ein paar Monaten bei unter 5.
Ja.
Und sind jetzt bei fast 9% gelandet. Also man kann eben über Social Media doch einiges machen. Die SPD hatte ja auch ganz gute Werte, erstaunlicherweise. Ja. Da hat sich's halt nicht ausgezahlt.
Und man hat übrigens jetzt wieder nochmal einen Einschub, weiß nicht, wie das in England ist mit den jungen Menschen, mit Social Media, gab es da auch mal schon die Idee, das zu verbieten oder erst ab 16 freizugeben, was in Australien so gut funktioniert hat.
Es ist ja auch ein bisschen schwierig. Ich meine, wie setzt man das um? Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es diese Debatte gibt und dass sozusagen sich die Zivilgesellschaft langsam Gedanken darüber macht, dass es so eigentlich nicht geht. Mhm. Und natürlich gibt es in England diese Debatte. Gibt es natürlich auch und vor allem auch Zugang zu Pornografie und so weiter. Das ist ja alles.
Und auch dieses Thema Meinungsfreiheit, ist es dann auch so, jetzt sehen das die Tories zum Beispiel dann auch oder Herr Farage ähnlich?
Also nach der Vance-Rede hat, muss man jetzt sagen, Cammy Badenoch, an die sich keiner erinnert, die Tory-Vorsitzende ist, tatsächlich also sich nicht entblödet, in dasselbe Horn zu pfeifen oder rufen oder zu blasen und zu sagen, ja, wie in Europa ist eben keine Meinungsfreiheit. Das war natürlich echt ein Tiefpunkt, würde ich sagen, der Tory-Geschichte. Ihr hört natürlich keiner wirklich zu. Farage wiederum, der ist voll dieser Meinung und wo ist er er jetzt gerade? Er ist in Amerika, er ist in Washington auf dieser bizarren Veranstaltung der Republikaner, so eine Art Hauskarneval, wo sie sich irgendwie selber feiern. Und
das findet nicht in Mar-a-Lago statt?
Nee, das ist in Washington. Und da, wo eben auch Milley ist und Musk mit der Kettensäge. Und
ja, das sind sehr schöne Kettensäge.
Aber das könnte man fast so als...
Das Sägeblatt.
Ah, toll.
Also ich habe es gesehen, eine edle Marke Video gesehen, wie, ja, der hat, also es hat so ein schönes, großes
von
Paket.
Von Stiel oder Stiel?
Das hat der,
oder?
Nee, eben nicht, schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein argentinisches Modell ist oder ein amerikanisches. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Straßenkreuzer aus den 60ern. Aha. Sehr viel Chrom, wahrscheinlich mit einem ganz kleinen Achtzylinder ausgestattet.
Schön.
Aber ganz schöne Säge, also wirklich toll. Und der Elon freut sich auch wahnsinnig. Es ist in so einer großen, schwarzen Schachtel. Und er holt sie dann so raus und es glitzert.
Ja, aber ich meine, so Timber-Games,
worüber reden wir hier eigentlich gerade?
Über Motorsägen reden wir.
Über einen völlig kranken Heini, der mit einer Motorsäge auf einer politischen, weiß nicht, Schauveranstaltung
aber
steht.
Aber steht nirgends, dass man keine Motorsäge zu einer politischen Veranstaltung mitbringen darf.
Nein, aber was ist das? Wir finden das ja, das ist sozusagen ganz, das ist nicht normal, das ist nicht, aber okay, das ist ja der Milley, der bringt ja immer die Motorsäge mit. Ich meine, wo sind wir? Ja, und auf dieser
Signature-Accessory.
Und ich finde, man muss einfach... Man ist schon so abgestumpft.
Ja, leider. So, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Leider.
Was soll
Flooding
das
the zone
und
with shit.
Ja, so much shit. Und Bannon war natürlich auch, unser Bannon-Freund war auch auf dieser Veranstaltung, hat irgendwas natürlich Tolles geredet und hat da auch einen ganz kurzen Hitlergruß, aber nur ganz kurz.
Einen ganz kurzen.
Also so, man hat so richtig gemerkt, wie er so, das ist so ein bisschen schlappig und dann hat er sich fast noch so ein bisschen umgeschaut, wie so, habe ich das
gesehen? Ich habe es auch gesehen.
Unser Arm ist ausgestreckt.
Aber es wird ja jetzt mit diesem wunderschönen, viel, sagen wir, nach
römische
Italianità klingenden römischen Gruß bezeichnet. Ja. Das klingt doch gleich viel so nach Pizza und nach...
Also Jena, das klingt nach alten Römern. Nach Pizza. Das klingt nach Julius Caesar. Und,
aber wie wir ja alle wissen, haben die alten Römer zum Beispiel schon Pinsa gegessen. Ah, das ist ja die antike Form der Pizza.
Ja.
Vor 20
toll,
Jahren erfunden worden.
Sehr viel auf dem
aber
Keller
das ist
sind dieses Mal.
Also
ja.
Jedenfalls hat Bannon auf dieser Veranstaltung auch den römischen Gruß gezeigt, allerdings so fast ein bisschen verschämt, aber das ist ja jetzt auch, macht man halt so. Und da auf dieser Veranstaltung ist natürlich auch Nigel Farage, weil der ist ja eben ist er wirklich ganz intim mit diesen Leuten, das sind Leute ganz nach seinem Geschmack und da geht er tatsächlich dann auf der Bühne auf und ab und sagt, also er ist eben in Großbritannien, das ist schrecklich, da darf man nichts mehr sagen, es ist ganz furchtbar und wie diese und Europa der verrotteste Dreckskontinent und wenn sie sich endlich mal ergötzen könnten an Trumpschen Gepflogenheiten und so weiter und so fort, ja, da ist er, aber er ist nicht in seiner Constituency in Clacton-on-Sea, wo er eigentlich jede Woche einmal sein sollte, um die Nöte und
das
Sorgen
der
Bürger
anzusehen.
Das ist sein Wahlkreis.
Wo ist der ungefähr nochmal gelegen?
Das ist irgendwie, ich glaube, es ist im Südwesten von England an der Küste.
Schön.
Das ist einer der ärmsten Orte überhaupt der ganzen
Insel. Aber wenn die da, wie du sagst, auf diesen Bühnen unterwegs sind und dann sind es doch unsere Aufgabe mehr zu sagen, dass es eben nicht so ist. Das ist irgendwie kein Rotten Place und wir haben hier irgendwie eine gute europäische Idee und wir wollen Frieden. Also ich bin jetzt irgendwie so wie,
ja, also grundsätzlich ist ja immer wieder das Thema, diese Selbstverzwergung, die ja zum Programm gehört. Und ich denke auch viele Leute, die sich jetzt ausschließlich über solche Kanäle wie TikTok oder so informieren, werden das ja nicht auf dem Zettel haben, sondern wenn du immer erzählst, wie schlecht alles ist, wie es den Bach runtergeht, denke ich, sind da viele, die jetzt denken, Deutschland ist nicht die dritte größte Volkswirtschaft der Welt, sondern vielleicht die 700 größte oder so. Und Europa ist sowieso ein Zwerg, Ansammlung von Zwergen.
Ja, das ist eben einfach.
Also wir sagen ja auch manchmal, die EU hat eben keine PR. Es gibt einfach miserabel. Und wir fragen uns doch manchmal, aber ich weiß jetzt warum. Nämlich geglotzt habe. Ich habe diese wirklich super Serie, die schon uralt ist, aber Parliament. Das ist eine Französische. Kennt ihr die?
Ja, ich sag noch mal was dazu.
Jetzt ist sie, glaube ich, nicht mehr auf HD1, also diese das checkigere ARD-Programm, wo es auch mal in Originalversion.
Aber in der Mediathek ist es.
War in der Mediathek und ich glaube, es ist auf Netflix auch Parlament und es ist eine französisch produzierte Serie und das ist eben so ein Jüngling, der irgendwie bei der im Parlament, als so als Assistent ankommt. Und es ist so super, super gemacht und super geschrieben und die ganzen Nationen und ihre Eigenheiten und sehr, sehr lustig. Und es ist zum Teil aber auch sicher, bildet es auch die Realität so ein bisschen ab und man merkt dann nachher, okay, es ist klar, dass die keine PR haben, weil die einfach schon allein 27 Sprachen irgendwie immer untereinander ausmachen müssen und so weiter und so fort. Also jedenfalls kann ich das nur empfehlen, also sehr, sehr unterhaltsam und
apropos, wenn wir schon in der Medienbranche sind, mir ist nämlich nochmal was eingefallen, da wollen wir auch deine Expertise hören, dass jetzt die James-Bond-Rechte zumindest in Richtung Amazon abgeflossen sind, die Merch-Rechte für James Bond und dass Amazon jetzt viel mehr mitsprechen kann. Möglicherweise, also ich frage das jetzt,
das Franchise, Bond-Franchise ist ja, war es eines der letzten familiengeführten.
Barbara Broccoli.
Barbara Broccoli, die Tochter von Albert Broccoli.
Und noch ein anderer. Und
das ist der Michael Wilson, der ist wiederum der Halbbruder von Barbara Broccoli, der ist aber ein bisschen oder deutlich älter. Ja. Und wahrscheinlich auch aus Altersgründen. Sie ist jetzt Mitte 60, er ist, glaube ich, schon um die 80, haben halt jetzt gesagt, sie sind noch quasi beratend tätig, aber Amazon war da schon länger so ein bisschen dran, aber die haben das jetzt im Prinzip übernommen und wollen es natürlich schon in deren Sinne auch fortführen.
Das ist interessant, weil ja Bond ist ja gestorben beim letzten Mal.
Eben, und da wird es natürlich schwierig. Deswegen ist ja schon 4 Jahre jetzt nichts passiert.
Ja, und es ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen die Luft raus insgesamt, wenn man nämlich auch wenig Diskussionen liest in der britischen Presse, wer jetzt der nächste Bond ist. Es war so ein bisschen, soll es jetzt Idris Elba zum Beispiel werden oder mal eine Frau?
Nee, Frau, das wurde ja noch ausgeschlossen. Das hat Barbara Broccoli noch gesagt oder verfügt, dass man das nicht mitmachen würde. Aber sonst natürlich ist man für alles offen. Aber da wurden jetzt einige gehandelt in der letzten Zeit. Aber ich denke mal jetzt, wo das klar ist, dass Amazon übernimmt, jetzt die werden das jetzt sicher nicht als Hobby irgendwie fortführen und sagen, in 10 Jahren schauen wir dann mal, sondern das wird jetzt Fahrt aufnehmen.
Aber jetzt habe ich eine super Überleitung noch. Könnte nicht der neue Bond irgendwelche zumindest im Titel das Wort Return haben?
Das wäre so ein richtig krasser Bond, so. Also ganz.
Der holt sich Europa zurück.
Naja, so eine.
Wäre doch ein tolles Szenario. Schon
eine schöne Parallele. Im Bond ist ja eben gestorben.
Ja, und jetzt.
Und muss ja jetzt auch wieder irgendwie.
Um seine Inkarnation wird zurückkommen.
James Bond ist ein Franzose.
Ah.
Ein Brite zwar, aber der in Frankreich oder geboren ist oder aufgewachsen. Ja,
es gibt auch deutsche Bonds, also Peter Bond zum Beispiel beim Glücksrad-Moderator.
Richtig schön.
Unvergessen, weiß nicht, der hätte sicher auch noch Zeit.
Ja, die Eröffnungsszene ist, dass Bond eben einen Gentest macht und feststellt, wie viel Europäer er ist. Und da ist plötzlich dann
die meisten Engländer ja wahnsinnig zurück. Viel skandinavisches Blut in sich haben, weil die Dänen lange Zeit über die Insel Großbritannien, die es da noch nicht Großbritannien war, herrschten. Das sind also ganz interessante Dinge. Ich wollte noch ganz kurz zu Europa und unserer
Verzwergung. Bitte, wir haben nicht mehr so lange.
Wir haben noch ordentlich Zeit.
Du hast halt so ein bisschen Eile, oder?
Naja, ich habe so gedacht, so genau, irgendwie jetzt anpacken, jetzt.
Nee, jetzt so einfach mal so zwischendrin mal ein thematische Geisterfahrt und jetzt fahren wir immer wieder auf die richtige Spur ein.
Ja, wir biegen jetzt wieder um, weil nämlich wir ja sprachen über Trump und Vance und sozusagen das, als Vance in München war und sämtliche Besucher absolut vor den Kopf gestoßen hat, wobei man immer sich so ein bisschen fragt, warum war jetzt alles so überrascht und verstört?
Genau, weil
an sich war es
ja
wirklich mit großer Ansage. Aber
muss man nicht so weinen.
Was er alles gesagt hat, also Europa ist scheiße und man darf ja hier nichts mehr sagen und hier ist alles ganz schlimm
Er durfte gerade noch was sagen.
Aber wurde dann auch gemaßregelt, da war er dann schon weg.
Und das Schlimmste, was er gesagt hat, finde ich, ist, dass er ihm gesagt hat, der größte Feind Europas ist sozusagen im Inneren, ist eben die innere, dass von innen den Europäern verboten wird, sich zu äußern und sozusagen Meinungsvielfalt zu haben. Und Europa geht gerade daran zugrunde, dass es eben sich von innen selbst zensiert. Die Bedrohung kommt von innen, nicht von außen. Ja, also, und das ist ja eigentlich auch so eine Dolchstoßlegende, Unverschämtheit, die er da in den Raum gesetzt hat. Und dann ist er wieder abgezischt und war auf dem Viktualienmarkt.
War er?
Er war auf dem Viktualienmarkt.
Hat er eine saure Gurke gegessen, hoffentlich?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die das geht.
Er hat sich sicher so einen Smoothie machen lassen.
Boah. Einen Sauergurken-Smoothie vielleicht. Naja, anyway. Jedenfalls fand ich das den schlimmsten Satz dieser ganzen Rede, das auch sozusagen das zu unterstellen. Und noch dazu muss man jetzt auch nicht Sigmund Freud sein, um sozusagen zu sehen, da ist jemand, der spricht über sich selber, der spricht über sein eigenes Land. Ja. Mhm. Ich meine, alles, was er da aufgezählt hat, passiert im Moment und passierte in Amerika, aber nicht hier. Ja, das ist ja auch ein bisschen kurios. Das fällt ihm vielleicht gar nicht auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls schreibt in der FT, in der Financial Times, ein gelehrter Mensch eine Kolumne, die ich nur unterschreiben kann. Und da schreibt er eben, fängt er schon mal damit an, mit Wahns eben und auch genau das Wahns eben eigentlich über sich selber sprach. Und warum sollten die Europäer, sollten wir nicht eigentlich uns gestärkt fühlen und auch geehrt, dass wir so im Kreuz, also nicht im Kreuzfeuer, sondern es ist im Visier vom MAGA stehen, also von der MAGA-Bewegung von Trump und seinen reizenden Mitstreitern, weil das bedeutet doch, dass sie uns als Bedrohung an sich empfinden. Ah. Ja? Und auch die europäischen Regulierungen, was zum Beispiel den digitalen Raum angeht. Das ist natürlich, das mögen die nicht. Also das mag er Musk nicht. Und das mag auch wahrscheinlich der andere nicht, wie heißt der Zuckerberg und so. Mhm. Die mögen das alle nicht, weil es ihrem Geschäftsmodell einfach nicht bekommt. Weil du kannst natürlich, das ist einfach nicht so gut, wie wenn alles frei ist und wilder Westen ist. Halt, Regulierung ist immer ein bisschen doof. Ja? Und auch, dass Europa eben als im Moment, schreibt der, wenn wir uns darauf besinnen und uns nicht nicht die AfD reinwählen und so weiter. Wir sind eben eigentlich das einzige Gegenmodell, weil Trump ist ja wie ein Mafioso. Also ist einfach ein Mafioso. Entweder du machst, was ich will, oder ich hau dir eins auf die Schnauze. Ja? So ist ja dessen Art. Und ich mit Putin und mit Xi, das sind alles, wir sind drei Strongmen sozusagen.
Aber auch amerikanische Geschäftspolitik.
Ja, aber wir da gibt's also, die Welt ist die Beute, die unterteilen wir unter uns drei und die anderen sollen einfach die Klappe halten und über die fahren wir drüber. Aber Europa ist eben nicht so klein und wir sind eine große Macht, wir sind viele Menschen, wir haben eine große Wirtschaftsmacht, wir haben eine wahnsinnig viel weiter fortgeschrittene eben für das Fortkommen der, gesündere Fortkommen der Menschheit ein Modell ausgearbeitet und das ist denen ein Riesendorn im Auge.
Und dazu haben wir aber leider eben keine große Erzählung, fehlt.
Haben wir nicht.
Und das wäre eben genau die Aufgabe eigentlich einer EU-Öffentlichkeitsarbeit, herzustellen und da eine große eben positive
Kampagne,
Erzählung,
eine europaweite
zu präsentieren.
Eigentlich wäre es ja mega. Aber
mega hat ihn sehr geschickterweise wurde schon einkassiert von Herrn Musk und meint natürlich was völlig anderes, nämlich das Europa der Einzelstaaten. Mhm. Also mach jeden einzelnen Staat in Europa great again. Das ist natürlich klar, als zerbröselndes Mosaik hat es halt dann überhaupt nicht mehr den Schrecken.
Weil warum sind die so interessiert daran, Europa, warum? Ich meine, die Wahlkämpfe für die AfD ist doch absurd gewesen. Also absurd, was da kam von Musk und so. Und
aus allen Seiten.
Und von allen Seiten, von Putin sowieso. Und man könnte natürlich auch, wir sagen, oh Gott, wir sind verzweifelt, die AfD 20%. Man könnte vielleicht auch sagen, trotz perverser Wahlhilfe aus allen Rohren von Ost und West, haben sie trotzdem nur 20%.
Genau, 80% haben sie nicht gewählt.
Ja, 80% hat immer noch gesagt, nee, danke, das wollen wir nicht. Also vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen so schauen.
Unbedingt.
Mehr kann man ja nun nicht kriegen. Also vom amerikanischen sozusagen de facto Präsident Herr Musk die ganze Zeit, Wahns in München, Putin-Trolle überall und ich meine, ich bin inzwischen, glaube ich, werde ich schon auch noch zum Verschwörungstheoretikerin, weil, weiß ich nicht, 5 Attentate in kurzer Zeit vor der Bundestagswahl. Ich weiß nicht, wer diese Leute hergroomt online, aber das finde ich einfach auch ein bisschen seltsam.
Oh je, jetzt pass auf, jetzt kommt der, jetzt ist es soweit.
Jetzt muss man nochmal.
Jetzt haben wir nämlich gesagt, weil wir auf jeden Fall, ich habe es ja vorher schon eingefädelt, irgendwie der neue Bond-Titel wird irgendwas mit Return heißen. Return seiner Majestät oder so. Aber eben deswegen Majestät. Kurzer Blick noch bitte hinter die schweren Vorhänge des Buckingham-Palastes. Ja,
also ganz eine Sache, die ich aus der Welt auch zu berichten weiß, was die Royals betrifft, dass Kanada sehr unzufrieden ist mit King Charles im Moment.
Why?
Weil King Charles überhaupt sich nicht Trump in den Weg wirft, wenn Trump immer wieder sagt, ja, also Kanada wird unser 51. Staat und die sollen sich mal freuen, wenn wir sie demnächst annektieren. Und man weiß nämlich nicht so genau, wie ernst das jetzt damit meint, also weil er es immer mal wieder wiederholt und von King Charles kein Ton zu dem Thema anscheinend. Das kommt in Kanada schlecht an, das habe ich exklusiv gestern gehört. Mhm. Und dann, wenn wir hier auch noch unsere Zuhörer, manche unserer Zuhörer sicher Fans der Royals sind oder sich interessieren,
ja, klar.
Es gibt auf der von der Times einen Podcast, der heißt einfach The Royals. Ich weiß nicht, ob der available ist auf den normalen Plattformen oder ob man dann Times
Wahrscheinlich,
Subscriber
ja,
sein
ja,
muss.
Direkt hinter ja. Brexit on Toast
da
kommt der im Ranking.
Da gibt es jetzt eine neue Folge und die dreht sich um einen jungen Mann namens, ich glaube, Jason oder, nee, heißt nicht Jason, auf Deutsch würde man sagen Knauf, aber der Amerikaner ist, sagt man wahrscheinlich North oder so. Mhm. Der war der PR-Berater von den ganzen, von Harry und Meghan und von William und Kate, als sie alle noch in Friede, Freude, Eierkuchen lebten, war er ihr PR-Berater. Aha. Er ist aber eben sehr ungewöhnlich für einen royalen Helfer, weder aus dem Militär noch irgendwie Engländer, sondern er ist ein Amerikaner und war vorher bei der Royal Bank of Scotland als PR-Berater, weil die hatten ja ziemliche Probleme nach der Finanzkrise. Mhm. Und ein junger Mann, der auch noch schwul ist und also ganz ungewöhnlich in royalen Kreisen. Und der ist eben, war deren PR-Berater und hat also alles gemacht, was er tun kann. Und dann hat er sich aber, und auch mit Harry und Meghan war ganz eng, aber dann hat er sich mit Harry und Meghan auch entzweit.
Ui.
Und er ist aber sehr diskret. Er arbeitet auch schon jetzt lange nicht mehr für den Royal Haushalt. Sehr diskret, aber jetzt hat er nicht so viel Diskretion. Er hat sich jetzt hingesetzt für ein Interview
mit diesem Podcast.
Mit dem The Royals Podcast, um alles auch zu sagen, wie es mit Meghan wirklich war und wie gemeint
das
war
ist
und so. Und
guter also, Tipp am Schluss.
Wer das hören möchte und sich also, so seinen Abend
versüßen. Sind da tolle Enthüllungen?
Ich habe ihn nicht gehört, also, ich interessiere mich so medium, aber also für die Leute, die es interessiert, kann man es sicher nur empfehlen.
Aber das wäre auch schön übrigens, das zu verlinken, also wenn jemand jetzt Brexit und Toast hört und dann den Royal Podcast, dass man da sagt, übrigens auch den Tipp habe ich aus Brexit on Toast.
Warum schaust du mich da so mal an?
Hey, du bist unser Social-Media-Experte.
Ja, genau, unser, der die Kommentare
Aber das war ja eigentlich, das ist ja das der in der DNA unseres Podcasts, dass wir eben keine Shownotes und keine Links und sowas machen.
Und dass wir Experten für gar nichts sind, oder?
Sonst wird es sehr aufwendig, aber ich kann auch mal ausnahmsweise einen Link posten. Aber
nein, wir posten keinen Link.
Man kann ihn ganz gut
finden. Ich meine, wenn die Hörer das irgendwie hören, dass die das sollen ja unsere Hörer.
Die Transferleistung müssen die dann selber bringen.
Ja, da kann man ja einfach eines der verschiedenen Angebote, die einem beim Suchen helfen, kann man ja dann entsprechend ansprechen.
Wir nicht. Haben wir noch was vergessen?
Nö, aber wir haben noch.
Wir haben überzogen, wir hätten jetzt noch einige Sachen, besprechen können.
Ich reise jetzt ins Vereinigte Königreich
toll.
Und bringe dann neue Informationen, ganz
frischer
heiß.
Ware.
Hot
Spitze, ja. Ja, mach das, freuen uns auf deine Berichte.
Dann sind wir fertig, oder?
Ja. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.